Huh? What the film are we watching?
Every other class had all their kids. But Mrs. Gandhi's room was totally empty. And do you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Mit mir am Mikrofon natürlich der Matze.
Hallihallo.
In Folge 102 haben wir uns einen Mystery-Horror-Film angeschaut, der Anfang August, glaube ich, in den Kinos gestartet ist, namens Weapons von Regisseur Zach Cregger. Der hat auch das Drehbuch geschrieben und ist, glaube ich, vor allem für Barbarian bekannt geworden. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Hast du den Vorgängerfilm von ihm gesehen?
Ich habe Barbarian gesehen, ja. Ist auch Horrorgenre. Ich will gar nicht so viel über den Film sagen, weil man zu schnell was verraten kann. Und wer jetzt vielleicht Weapons gesehen hat und Barbarian nicht gesehen hat und das Werk vervollständigen will, will ich gar nicht zu sehr spoilern. Ich fand Barbarian cool. Cooler Horrorfilm, fresher, neuer Take an das Genre. Und das war's. Es gibt Dinge, die man mitnehmen kann, wenn man Weapons gesehen hat. Vor allen Dingen in Sachen, ich würde sagen, Humor so ein bisschen. Also so Horror mit Humor zu vermischen, nicht arg viel. Ich würde sagen, Weapons hatte da mehr Anteile, aber Zach Cregger hat auch einen Comedy Background. Er ist gestartet als im Comedy-Ensemble und ist in der Manier eines Jordan Peels jetzt vom Comedy zum Horror gewechselt.
Ja, das stimmt. Auf die Comedy-Elemente in Weapons können wir später noch eingehen. Der Film ist knapp 2 Stunden lang, wahnsinnig gut besprochen, tatsächlich.
Ja, und läuft deswegen auch immer noch in den Kinos. Also ja. Jetzt in unserem Kino unserer Wahl, da muss man, also da würde so ein Film normalerweise 1,5 Wochen laufen wahrscheinlich, 2, ja. Wenn es gut läuft. Also gerade für so einen Horrorfilm. Und der ist jetzt schon in seiner 4. Woche, glaube ich. Und
ja, ich glaube, der läuft auch immer noch. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, verhältnismäßig dürfte er sich im Boxoffice auch
Der hat sich richtig gut getan. Der war, ich glaube, 3 Wochen in den USA auf Platz 1 in den Charts.
Ja,
gerade für das kleine Budget hat er sich richtig
ja. gut gemacht. Ich glaube auch ein bisschen wegen fehlender Konkurrenz diesen Sommer.
Ja, aber trotzdem, also ist jetzt, sind keine großen Big Names außer Josh Brolin halt drin und er ist jetzt ja. vom Namen her ja auch nicht.
Ja, aber wenn du natürlich in einem Sommer mit Superman und Fantastic Four, die ja eigentlich so, wo man garantierte Kassenschlager und Jurassic World lief ja auch noch einer. Da das zu schaffen, ist natürlich nicht ohne. Kurz zur Story. Also wir haben schon gesagt, Horror-Mystery-Film. Es geht um eine kleine Stadt, ich glaube in Pennsylvania in den USA, in der über Nacht eine ganze Schulklasse verschwindet. Alle zur gleichen Zeit, alle auf die gleiche Art und verlassen sie das Haus und rennen ins Dunkle, ohne dass man sie weiter sieht. Die einzigen, die aus der Klasse nicht verschwinden, ist ein Junge namens Alex und die Klassenleiterin. Die Stadt, die Polizei, die fängt natürlich an zu ermitteln. Die Stadt trauert, aber irgendwie gibt es auch keine Hinweise auf das Verschwinden der Kinder. Und ja, daraus spinnt sich dann so ein bisschen die Geschichte. Der Film wird in Kapiteln erzählt, die eingeteilt sind nach Personen. Das heißt, wir sehen auch jedes Kapitel aus einer leicht unterschiedlichen Perspektive, teilweise aber gleiche Ausschnitte zeitlich, aber aus einem anderen Blickwinkel. Und nach merken wir, dass diese ganze Aktion, während Leute auf eigene Faust suchen, zu ermitteln, Schuldige gesucht werden, diese kleine Stadt mehr und mehr ins Chaos gestürzt wird. Mit welchem oder wie hast du den Film erlebt so und auch was war so dein erster Eindruck, als du aus dem Kino gekommen bist?
Ich fand Weapons irgendwie cool, aber auch im ersten Impuls irgendwie ein bisschen enttäuschend. Jetzt habe ich viel irgendwie gesagt. Ich mochte die Prämisse sehr gerne. Ich mochte diesen Mystery-Part. Ich mochte vor allen Dingen die Struktur des Films, weil das eine Überraschung war, weil das in den Trailern überhaupt nicht angerissen wird, dass wir eben so ein bisschen, also mich hat es sehr an Pulp Fiction erinnert, aber es gibt noch andere Filme. Ich glaube, Magnolia ist die stärkste Referenz, wo Zach Wrecker auch sagt, dass er eigentlich davon kopiert hat, dass wir einzelne Figuren, also verschiedene Perspektiven haben in dieser Geschichte und man dann am Ende möchte, dass diese Fäden zusammengeführt werden und genau dieses Geheimnis gelüftet wird, was mit den Kindern passiert ist. Ich glaube, dass mich zwei Sachen an dem Film dann aber doch nicht so gecatcht haben und das eine ist das Ende, wie die Sachen zusammenlaufen, das war für mich ein bisschen zu, fast schon zu Standard-Horror-Ende oder ich war dann doch nicht ganz so gepackt von dem letzten Drittel oder den letzten 20 Minuten und es ist auch ein Film, der sehr viel mit Symbolik arbeitet und Bildern und es gibt Dinge zu dechiffrieren und ich hatte während des Guckens nie so das Gefühl, dass ich für mich persönlich eine Ebene finde, mit der ich mich connecten kann und wo ich das Gefühl habe, also noch am ehesten würde ich sagen, am Anfang, gerade bei der Lehrerin, die damit leben muss, dass sie jetzt beschimpft wird und da wie eine Hexe durch das Dorf gejagt wird von den Eltern. Auch Josh Brolins Charakter, der als zweites angerissen wird, als den wütenden Vater, der seine unterdrückte Liebe seinem Sohn gegenüber oder dass er es nie zeigen konnte, dass das jetzt aus ihm herausbricht. Und das war dann halt leider ein Film, wo ich halt nach Hause bin und mir erstmal viel gerade um die Symbolik zu verstehen anlesen musste. Und dann lese ich was, also wie das Drehbuch entstanden ist und welchen Umständen und was Zach Greger da selbst reingelegt hat, dann ist das wieder so ein Film, so ist das gemeint. Dann macht das wieder ein bisschen mehr Sinn, aber ein Film muss ja nicht das sein, was der Filmregisseur von seinen eigenen persönlichen Erlebnissen reinlegt, sondern ein Film ist in erster Linie, was du selbst liest. Und ich hatte ein bisschen Probleme, selbst was darin zu lesen. Außer, dass es halt spannend war und trotzdem starke Charakter war, starke Performances vor allen Dingen, auch von allen, vom ganzen Cast durchgehend.
Ja.
Das würde ich noch erwähnen. Deswegen,
das ist tatsächlich echt das Ensemble sehr stark.
Richtig stark, genau. Deswegen handwerklich sehr, sehr gut. Kameramann übrigens von Everything Everywhere All at Once. Also eine Kamera, die ständig mittendrin ist und interessante Perspektiven ja findet. Aber also am Ende hat er auch als Genrefilm für mich nicht ganz so funktioniert. Trotzdem bin ich sehr froh, dass so ein Film jetzt gerade so stark in den Kinos läuft. Ein Autorenfilm, ein Genrefilm, der ein bisschen crazy Stuff macht und dann am Ende eine sehr persönliche Geschichte erzählt. Und deswegen, ich bin froh, ihn im Kino gesehen zu haben, aber er hat mich nicht ganz so geflasht, wie ich es auch vielleicht von den Rezensionen erwartet habe, weil er wird wahnsinnig gut besprochen. Ja. Wie war es denn für dich?
Ja, ich glaube, ein großer Punkt, den du auch schon gesagt hast, der war bei mir ähnlich, dass ich nicht wirklich was direkt daraus lesen konnte oder für mich mitnehmen konnte aus dem ganzen Film. Ich war von der Prämisse vor allem auch sehr angetan und habe mir, glaube ich, irgendwie auch mehr Mystery erhofft im Sinne von Hinweisen folgen und selber so ein bisschen miträtseln. Wie sich das Ganze zugetragen hat. Und gefühlt hat der Film da am Anfang so ein paar Sachen gemacht, wo ich mir dachte, ah, okay, cool, ich habe hier irgendwie einen Hinweis gefunden, weil als die Lehrerin und auch Alex zu zweit im Klassenraum waren, waren im Hintergrund irgendwie Wale zu sehen. Auch es ging irgendwie um Audiowellen und sonst was. Und dann hat ja der Archer, der eine Vater, der so ein bisschen als Gegenspieler anfangs etabliert wird von der Lehrerin, dann auch so ein bisschen findet heraus, ah, irgendwie die sind Richtung dieses eines Sendemasts gelaufen. Und dann, da hatte ich dann so ein bisschen angefangen, so, weiß nicht, so, ah, okay, hier fügen sich langsam Puzzleteile zusammen. Und es war halt nichts am Ende davon. Man ist sehr, fand ich dann auch schnell zu den Kindern mehr oder weniger geführt worden und wo die sind und hat das alles sehr schnell dargeboten bekommen, weshalb ich auch finde, dass man von diesem sehr krassen Horror dann irgendwie, der hat über den Film stark abgenommen, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, weil ich muss mich nicht die ganze Zeit erschrecken, aber irgendwie hat der Film so wirklich über von Anfang an bis zum Schluss irgendwie an Spannung permanent verloren, hatte ich das Gefühl, weil einem alles wirklich dargeboten wurde und so man auch über wirklich bei niemandem mehr groß dabei war, dass ich mir gedachte, okay, ich möchte jetzt wissen, was mit dieser Person noch passiert. Das hat sich, du hast auch gesagt, das hat sich eigentlich alles recht klassisch und vorhersehbar am Ende aufgelöst und es gab kein unerwartetes Ende. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, dass aus dieser eigentlichen Prämisse irgendwie nichts passiert ist. Ich glaube auch nicht, dass das am Ende im Vordergrund des ganzen Films stand, was auch Zack, glaube ich, damit irgendwie transportieren möchte. Vielleicht bin ich da auch mit einer falschen Haltung rangegangen. Aber ja, irgendwie fehlt mir da dem Film so ein bisschen die Substanz, ihn aber, glaube ich, auch auf einer anderen Ebene als seiner persönlichen Deutung irgendwie zu lesen, den ganzen Film.
Ja, also wo wir beim Lesen sind, eine der prominenteren Lesarten in Rezensionen, und ich muss sagen, dass ich auch dran gedacht habe während des Films, ist das Thema Amoklauf, weil eine ganze Klasse verschwindet und man hat kurz dieses Maschinengewehr, das über Josh Brolins Charakters Haus mal schwebt. Die Sache ist nur, dass das halt nicht stimmt und dass das, also Zach Gregory hat das auch in Interviews verneint, das war nicht seine Intention. Ich weiß nicht, wie viel du weiter gelesen hast von der Symbolik, aber also es sind eigentlich zwei Themen, die Zach Gregory verarbeitet. Das eine ist der Tod eines Freundes aus dem ehemaligen Comedy-Kreis, der plötzlich verstorben ist. Und die Parallele im Film ist eben das plötzliche Verschwinden der Kinder und wie die Figuren damit umgehen. Und das zweite ist das Thema Alkoholismus. Zach Gregory ist trockener Alkoholiker. Und man kriegt den ersten Hinweis direkt im Title-Insert von Weapons, nämlich das Symbol der anonymen Alkoholiker ist das Dreieck mit einem Kreis drumherum.
Das war nämlich meine Frage noch, ob du rausgefunden hast, was das bedeutet. Da habe ich vielleicht auch zu wenig geschaut, aber ja.
Ja.
Sinn auf einer persönlichen Ebene, aber halt, ich habe mich die ganze Zeit im Film gefragt, wieso, warum kommt es so prominent? Es ist nicht im Poster, aber in der Title-Sequenz vor. Und irgendwo war es auch
noch mal zu sehen. Im Abspann ist das Dreieck noch mal. Ja. Und auf der Glocke von der Hexe ist das Dreieck auch drauf. Und klar, wenn man das Symbol kennt, damit vertraut ist, dann hat man direkt am Anfang schon einen Hinweis, was es ist. Dann muss man den Film dahingehend so lesen, dass diese fünf Charaktere, mit Alex und sechs, ne? Figuren, die sozusagen für verschiedene Charakterzüge stehen, die Zach Gregory hier verarbeitet, sozusagen. Ne? Die Lehrerin, die so ein bisschen so überprotective ist und sich um alles kümmern muss die ganze Zeit. Josh Brolin, der vielleicht muss man die Waffe bei ihm ein bisschen so lesen, dass er dass er einfach wild um sich schießt. Also er zeigt mit dem Finger auf andere Leute. Wir haben den Junkie, da ist auch wieder Alkoholismus. Also beide, auch die Lehrerin und ihre Affäre, der Polizist, ja, sind beide, glaube ich, auch, also er ist mindestens auch Alkoholiker. Sie versucht auch, alles wegzutrinken in ihrem Frust. Also das Thema ist sehr präsent. Und dadurch, dass die Hexe diese Glocke hat mit der 6 und dem Dreieck drauf, kann man das dann so lesen, dass sie der Alkohol ist oder die Sucht ist, die Leute halt anzieht und betäubt und K.O. schlägt sozusagen. Und am Ende haben wir natürlich das Kind. Und auch hier bei Zach Gregor, sein Vater war auch Alkoholiker, schwere Kindheit. Und dieses Gefühl eines Kindes zu haben, wenn die Eltern sich wegschießen und abwesend sind sozusagen, ne, das ist ja auch sehr stark in anderer Form in dem Film. Und das macht für mich den Film dann schlagartig interessanter. Aber das ist dann für mich eher was, also wenn ich ihn jetzt nochmal sehe, dann kann ich ihn halt auch dahingehend lesen. Aber ich finde nicht, dass der Film, und das ist auch sehr subjektiv natürlich, weil für viele hat er ja funktioniert, für mich hat er aber nie auf so einer Ebene drüber funktioniert. Also mit wem gehe ich jetzt gerade mit? Mit Josh Brolin, mit der Lehrerin? Ah, das Kind ist auch noch da, das ist ja auch voll traumatisiert jetzt. Dann haben wir noch diese total weirde, gruselige Hexe, die bei jedem Jahr auftaucht als so eine Vision. Ne? Also sie lockt so die Sucht des Alkohols, der dich, ja. Und das, ja, keine Ahnung, also weiß nicht, wie du...
Ja, also ich finde, dass mit dem Hintergrundwissen, also dass soweit, dass er persönliche Traumata damit verarbeitet und so ein bisschen, er möchte ja auch aufzeigen, so ein bisschen die menschlichen Schattenseiten, die durch Trauma hervorgerufen werden in dem ganzen Film und wie Personen darauf reagieren. Und das funktioniert für mich in Teilen. Also ich sehe dann auch mehr in diesem Film, aber irgendwie funktioniert er halt nur auf dieser Ebene dann, auch wenn man das weiß, aber halt irgendwie nicht übergeordnet. Und dafür ist dann die Welt, in der das Ganze spielt, glaube ich, irgendwie auch zu unausgereift. Also sie ist eigentlich nur ein bisschen Mittel zum Zweck und irgendwie nicht andersrum. Ich weiß nicht, ob das ganz gut beschreibt, aber diese Welt, wie diese Hexerei funktioniert, warum, natürlich macht es Sinn, dass, weil Alkohol, also von wegen Alkoholismus kann jeden in jedem Haus treffen, ohne dass du es weißt, so ein bisschen. Das so, das kann überall vorkommen. Sowas kann man natürlich da reinlesen, aber so irgendwie fehlt mir auf diesem Mystery-Story-Arc, was wir eigentlich erzählen, die Geschichte funktioniert halt nicht ganz, wenn du diese Bedeutung dann und diese Interpretation weglässt, weil dann, weiß ich nicht, dann sind in dieser Welt so viele Fragezeichen irgendwie offen, weil selbst am Ende ist ja immer noch die Frage, warum 17 Kinder, warum der eine nicht? So, also warum nicht das Kind, das sozusagen Alkoholiker-Eltern hat? So, das ist, warum wurde es gerade ausgewählt? Warum wird Alkoholismus mit Hexerei gleichgesetzt oder so irgendwie so dieses? Es fühlt sich nach einer sehr persönlichen Geschichte so an und ich glaube, da fehlt mir auch einfach der Bezug dazu, weil ich auch, muss man natürlich auch sagen, zum Glück mit Alkoholismus selbst oder auch im Umfeld nicht in der Form in Kontakt gekommen bin. Das ist wahnsinnig zerstörerisch, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Und vielleicht fehlt mir da auch dahingehend der Bezug dazu. Ich meine, wenn du ja auch so an amerikanische Filme denkst, ich finde, das kennt man aus der deutschen Kultur auch gar nicht, dass man, dort feiert man ja wirklich, wenn man ein Jahr nüchtern ist und diese Sober-Partys und sonstiges, sowas kennt man in der deutschen Kultur ja gar nicht, was in Amerika ja wieder ganz anders verankert ist, auch diese anonymen Alkoholiker-Treffen. Ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt in Deutschland gibt, in der Form, diese Gruppentherapien.
Gibt es bestimmt, aber ja.
Es hat eine andere Präsenz. Man kennt es irgendwie nur aus amerikanischen Filmen.
Ich wollte gerade sagen, es ist halt natürlich auch genau. Also wir kennen es aus den amerikanischen Medien wiederum.
Ja.
Ja. Ja, also ich finde, dass die Stories und die Symbolik, die da drin ist, die funktioniert ja auch für sich genommen. Und die finde ich auch, also ich finde es eine richtig coole Auseinandersetzung mit dem Thema, also als persönliche Geschichte, wie Zach Gregor das gemacht hat. Und ich bin mir sicher, wenn ich den Film jetzt nochmal gucken würde, dann sehe ich den einfach mit anderen Augen. Aber erstens, hätte ich das gerne vorher gewusst, dann hätte der Film besser funktioniert für mich. Und andererseits, so wie du sagst, er fängt halt an mit einer Mystery-Prämisse. Also er fängt an wie ein Puzzle, das man lösen will. Und dann aber ist er auch gleichzeitig Charakterstudien, also von verschiedenen Charakteren, denen man folgt. Aber ich finde, dass in meinem Kopf das, was über allem geschwebt hat die ganze Zeit, war: Was ist die Lösung des Falles? Also wo sind die Kinder? Genau.
Ja.
Und ich finde, dass dadurch, also vielleicht hätte der Film besser funktioniert, wenn man sich nur auf eine Figur, die Lehrerin, fokussiert hätte oder auf Josh Brolin, so die beiden zusammen, ne, die gegeneinander arbeiten und dann doch zusammenfinden und dann das Rätsel lösen. Weil ich fand, der Polizist, die Affäre, ja, war der Junkie, ja, so, das waren so nette Momente, die aber dann so verfließen irgendwie, die ich nicht wirklich gebraucht hätte in der Emotionalität. Der Schuldirektor, der dann so wie so ein Besessener versucht, die Lehrerin anzugreifen, fand ich auch eher so ein bisschen random einfach. So nach dem Motto, wir müssen noch was mit Horror machen.
Ja, also ich meine, das zahlt natürlich, also in der Regel ja auch auf diesen Mystery-Charakter ein, dass du andere Blickwinkel hast und immer wieder so einen Teil vom Puzzlestück findest und dann auf einmal weißt, okay, die waren nicht nur in der Bar, sondern der hat halt wirklich eine Affäre und zu Hause seine Frau und was das mit irgendwie impliziert und so weiter und so. Und so hat es ja am Anfang ganz gut angefangen. Ich verstehe auch, dass er das irgendwie von diesem Mystery-Genre überträgt auf, um sozusagen verschiedene Perspektiven von und auf Sucht zu zeigen und dass das, also das macht natürlich auch dahingehend Sinn, dass, also Sucht ist ja auch immer wieder was anderes und gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, Abstufungen und so weiter und so fort. Aber es hilft halt der Story insgesamt nicht weiter. Im Film, ja. Finde ich. Also dieses Konstrukt zahlt, finde ich, nicht auf die dann darauf ein, dass der Film davon wirklich einen Mehrwert hat. Weil es aber irgendwie ja mehr für dafür genommen wird, diese Sichtweise von ihm darzustellen, als wirklich dieses Mystery-Element voranzubringen.
Ja.
Also es wird so ein bisschen zweckentfremdet, habe ich das Gefühl. Was natürlich auch interessant ist, dass man mit gewissen Erwartungen spielt, aber ich sehe jetzt auch nichts anderes, dass mir was Neues dadurch dargeboten wird.
Ja, und das halt, also auch das Element, dass dann, also alle Figuren sehen ja diese Clown-Hexe, die dann die Tante ist von Alex. Oder ich weiß gar nicht, was sie war, aber irgendeine Verwandte.
Ja, ich kannte was, glaube ich.
Ja. Und das ist halt mir ein bisschen zu billig, dieses typische Horror-Ding, wo dann das Monster, die ganze Zeit im Eck lauert oder was die Protagonistin irgendwie sehen, dass das dann für das unterdrückte Trauma steht. So, das ist halt so ein klassische Horrorauflösung. Und hier war das war mir irgendwie zu billig und dann. Also ich muss sagen, jetzt können wir ganz, ganz ans Ende springen, die Auflösung, dass die Kinder sie dann so auseinanderreißen und ihr, also wirklich zerfetzen und sich selbst befreien. Und der letzte Satz von dem Voice-Over von dem Mädchen aus dem Dorf, die die Geschichte ja erzählt, some of the children were able to speak again after a year oder sowas, war das ja am Ende. Also
ja.
Auch hier der Bezug wieder zu traumatisierten Kindern, die endlich wieder sprechen können. Auch hier Zach Gregor, der nach seiner traumatisierenden Krankheit es geschafft hat, mit seiner eigenen Stimme einen Film zu machen, wo er sowas verarbeiten kann. Dahingehend, also so ist das Ende für mich ein bisschen zufriedenstellender.
Ja.
Aber als ich im Kino saß, war das für mich so, Ach so, das ist das Ende, wirklich. Also, dann hast du doch so einen Humor eingebaut mit dem Rasenmähermann, der zuguckt, wie die Hexe verfolgt wird von den Kindern. Mir war das ein bisschen zu albern fast schon am Ende.
Ja, also ich fand den Humor am Ende auch etwas fehlplatziert. Und das ist, glaube ich, auch dieses, ja, also der Spannungsbogen fällt einfach, also es gibt keinen Spannungsbogen. Es ist eine, einfach so eine abflachende lineare
von, ja, man, vom Anfang man weiß zum dann Ende, fünf Minuten vom Ende weiß man halt schon ein bisschen, was passieren wird. Und
ja, und es ist ja eigentlich ein Happy End, dieser, also was dieser Horrorfilm hat, was ja schon auch für einen Horrorfilm jetzt nicht das Gewöhnlichste ist.
Ja, eigentlich cool, sowas
ja, zu machen. Es, aber irgendwie hat er mich zurückgelassen. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich nach einem Horrorfilm gesagt habe, ich hätte gerne ein bisschen noch mehr Horror gehabt. Also, ich vielleicht auch, weil ich mich darauf eingestellt habe und war einfach so, nee, ich werde jetzt hier ein paar Mal heute Abend zusammenzucken und ich bin da nicht auf meine Kosten sozusagen gekommen.
Ja, das stimmt. Wobei, also ich muss sagen, die Comedy-Elemente in dem Film, ich fand sie nicht albern, muss ich revidieren. Ich fand sie einzeln für sich genommen sogar oft lustig. Also auch wie Josh Brolin nach seinem Traum aufwacht und nur so what the fuck schreit in seinem Bett. So, ja. Das spiegelt ja auch die Reaktion des Zuschauers, ne? Oft, wenn man so ein Monster Jumpscare sieht. Also man sitzt im Kino und denkt sich, what the fuck, was macht der Film schon wieder?
Ja.
Und das macht der Film ja so pointiert, aber gerade am Ende, wo es so eine Mischung dann auf einmal ist aus super dramatisch und das Kind, das gegen seine Eltern kämpfen muss.
Ja.
Und dann rennt aber die Hexe weg und die Kinder rennen hinterher. Also andererseits, also ist es dann wieder die Perspektive der Kinder so ein bisschen. Ich weiß nicht. Es war immer so kurz davor zu funktionieren für mich, aber dann halt auch irgendwie nicht.
Auch da ist irgendwie so ein bisschen dieses, selbst, also wenn man es wirklich so weit spinnt, auch mit dem, dass ja die böse Hexe da die Sucht darstellt, am Ende haben sie durch die Sucht von sich genommen, weil sie sind ja da auch.
Ich weiß nicht mal, ob sie die Sucht darstellt, sondern ob sie eher Trauma darstellt, was die Sucht auslöst. So,
selbst das haben sie ja nicht von sich aus gemacht, sondern weil Alex sie dazu gezwungen hat, durch diese Magie wieder.
Ja.
Also selbst das ist ja so ein bisschen, dann ist er sich dann doch irgendwie in seiner Story, okay, die können das jetzt nur machen, weil sie befreien sich ja nicht wirklich davon. Weil auch selbst dann, aber da funktioniert halt die ganze Welt irgendwie in sich nicht so sehr. Sie sind ja nicht wirklich dadurch befreit, wenn sie, oder also gibt es diesen Prozess des Freiseins überhaupt, weil sie stehen ja am Ende immer noch genauso starr rum im Kreis, bis die Eltern sie abholen, so ein bisschen. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Zum Klauen beziehungsweise Zitieren wollte ich noch was sagen. Es hat mich super krass an Es erinnert. Ich glaube, der weiß schon, wo er seine Sachen her hat. Es ist teilweise sehr offensichtlich, wie sowas, finde ich.
Shining.
Ja, The Shining. Teilweise aber subtil. Auch die Frage, warum 2:17 Uhr? Gibt es auch in Shining, die wohnt, glaube ich, in Zimmer 217, so subtil, aber auch 17 Kinder sind verschwunden, zwei Personen sind noch da. Da gibt es schon so ein paar Dinge. Es gibt auch irgendeinen Psalm, glaube ich, 217, den man da noch, bin ich auch nicht tiefer eingestiegen, den man da wohl auch reininterpretieren kann. Also da steckt schon auch Hirnschmalz noch im Detail dann irgendwo drinnen. Aber irgendwie hatte ich auch nicht den Anreiz, so viel mehr danach zu suchen.
Ja, also ich mag das eigentlich, wenn Filme noch eine zweite Ebene aufmachen, wo man dann danach richtig Bock hat, sich in die Details einzulesen und dann merkt, also ein bisschen das, was Shining eigentlich macht. Das Shining kannst du einfach nur gucken als Horrorfilm mit einem Plot, der an erster Ebene steht, und dann ist ja der Filmklassiker schlechthin mit versteckten Messages oder wo man was suchen kann und wo Kubrick lauter Details überall versteckt hat. Das ist dann aber so in der zweiten Ebene, aber der Film funktioniert auch ohne die Ebene. Und bei Weapons habe ich so ein bisschen das Gefühl, der funktioniert erstmal in dieser Symbolikebene nur für mich. Und dann muss ich mir wieder die erste Ebene erschließen daraus und gucken, ob er dann für mich funktioniert.
Ja.
Und das finde ich persönlich immer ein bisschen, ja, funktioniert irgendwie nicht so ganz.
Abschließende Worte zu Weapons.
Nee, das waren meine abschließenden Worte. Muss man Weapons gesehen haben?
Ich finde nicht irgendwie. Aber vielleicht ist auch, weiß nicht, also auch wenn Barbarian schlechter bewertet ist, ich glaube, ich schaue ihn mir noch an, weil ich da steckt schon irgendwie was drin. Ich habe das Gefühl, Weapons war einfach nicht so ganz ausgereift.
Ja, ach, es ist ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, dass Weapons der reifere Film ist als Barbarian. Ich fand Barbarian cooler, aber ich nenne ihn jetzt auch mal deutlich edgier. Und wenn man den dann anguckt, versteht man, warum ich das sage.
Ja.
Ich finde auch nicht, dass man Weapon unbedingt gesehen haben muss. So leid es mir es tut, ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass das der Horrorfilm ist dieses Jahr, der mich nochmal richtig flasht. Ich freue mich aber für den Erfolg. Also ich freue mich, dass so ein Film, weil ich fand den Film nicht schlecht. Ich hätte ihn gerne besser gefunden irgendwie.
Ja.
Ja. Und ich finde, also nach wie vor, ich fand ihn solide bis gut, auf jeden Fall. Also ich fand den Film bei weitem nicht schlecht. Er hat mich nur nicht, hat mich nicht ganz so gecatcht einfach.
Ja, ich vermute mal, dass der ein oder andere Horrorfilm dieses Jahr noch kommen wird. Der Herbst steht ja noch bevor.
Apropos der ein oder andere Film.
Ich habe was geschaut in der Zwischenzeit. Und zwar habe ich es endlich geschafft, den dritten Teil der X-Reihe von T. West zu schauen. Mhm. Und zwar Maxine. Taugt mir sehr. Also jetzt auch nicht der krasseste Film, also den ich so in der Richtung gesehen habe, aber irgendwie ich mag die Welt, die er aufmacht und wie er in den drei Teilen diese Thematik auf unterschiedlichste Art und Weise auflädt und einfach irgendwie diesen Charakter zeigt, wie er sich entwickelt. Ich fand das richtig, richtig gut und einen schönen Abschluss, auch wenn es am Ende eine klassische Hollywood-Story und Rise to Fame ist und was muss man alles so ein bisschen dafür tun, beziehungsweise was tun Leute dafür, um dahin zu kommen. Und das natürlich in einer Zeit von Serienkillern und Okkulten, das da noch mit reinspielt, was halt diesem 80s-Horror-Vibe natürlich noch mal unterstreicht. Aber an sich ist das echt eine Trilogie, X, Pearl und Maxine, die ich irgendwie, das ist so ein bisschen wie die Cornetto-Trilogie, finde ich. die jetzt auch nicht die, das sind jetzt auch nicht die drei bahnbrechendsten Filme.
Doch, also
zum,
hot, nicht alle, hot Fuzz, hot, nicht, ja.
Aber so in sich diese Welt, auch wenn die Cornetto-Trilogie noch mal sehr viel weniger zusammenhängt als Maxine, das ist irgendwie so eine in sich abgeschlossene Trilogie. Mhm. Wunderschön.
Welchen fandst du am besten dann jetzt von allen? Ich habe nur Pearl gesehen.
X, tatsächlich den ersten. Mhm. Fand ich immer noch am stärksten. Und was ich aktuell schaue, ist Alien Earth.
Die Serie. Nice, ich auch.
Sehr gut.
Ich habe nur zwei Folgen gesehen. Okay. Wir können nur bis dahin sprechen.
Gut, dann können wir da ja zum Schluss drüber sprechen. Was hast du denn? Also Film.
Nee, lass uns einfach jetzt gesehen. Mit Alien Earth weitermachen. Okay. Da können wir beide drüber sprechen.
Ich werde wärmer und wärmer mit dem Alien-Universum irgendwie.
Wie viele Folgen hast du gesehen? Vier gibt es inzwischen.
Alle vier. Gestern die neueste Folge geschaut. Bislang gefällt es mir sehr gut.
Dito, mir gefällt es auch richtig gut bis jetzt.
Sehr klassischer Start natürlich mit was auf dem Spaceship passiert und irgendwo kommt ein Alien und ein Xenomorph hin, wo er nicht hinkommen soll. Das ist ja meistens der Fall, aber die Komponente, dass es auch auf der Erde weiterentwickelte Technologien und Personen gibt, macht das Ganze irgendwie ein bisschen interessanter und spannender, weil die Xenomorphen nicht mehr so diese, ich glaube, das braucht die Serie auch, weil sie nicht mehr so dieses Übermächtige sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da könnte ein fairer Kampf stattfinden irgendwie. Ja.
Ja, ich finde es auch bis jetzt eine sehr gelungene Weiterführung oder ein Weiterdenken vor allem der allerersten ursprünglichen Alien-Idee, also Ridley Scotts Alien 1. Also gerade die erste Folge fängt ja mit einer fast 1:1 Kopie an. Also die Szenen, wo die Schlafkapseln aufgehen und
ja,
wo so die Bilder überblendet werden langsam. Dann sitzen sie in der Küche, wo ja dann in Alien 1 die berühmte Szene, Chestburster-Szene stattfindet. Unglaublich gute Replikas auch. Also das könnte locker einfach im Kino so gelaufen sein.
Ja, echt krass hohe Production Value auch.
Ja, ja, also die Serie sieht wirklich gut aus. Das Alien, dass man, wir sollten vielleicht nicht zu viel spoilern jetzt, aber man sieht es schon relativ früh, auch richtig gut gemacht. Und die ganze Prämisse, so wie du sagst, dass wir auf der Erde auch diesen Dreier-Machtkampf haben von diesen Hightech-Konzernen,
ja,
ist auch eine schöne Verbindung so ins Hier und Jetzt. Ne? Wir haben jetzt auch hier unsere, ja, Tech-Milliardäre, die versuchen irgendwie zum Mars zu kommen und den nächsten Cybermenschen zu entwickeln. Zumindest ist das so irgendwie medial auch irgendwie präsent. Und wir haben in der Serie die ersten Trilliardäre.
Ja.
Genau. Und ich finde, dass das, ich finde auch, dass das thematisch interessant weiterspinnt. Also im Vergleich jetzt zu Alien Romulus.
Ja,
so, ich so viel mehr Substanz jetzt schon. Also
ja,
das kann jetzt noch in alle Richtungen gehen, das kann jetzt auch total langweilig werden, aber ich habe das Gefühl, selbst nach 2 Folgen, da ist jetzt schon so viel passiert, was andere Serien einfach in der ganzen Staffel gemacht hätten und das so ganz billig, ja, 0815 Action,
ja,
hätten, ja, ich werden lassen.
Vor allem, und ich glaube, das braucht die Serie, um nicht zu plump zu sein, diese Politics auf der Erde mit reinzubringen. Mhm. Diese zusätzliche Komponente neben der Bedrohung durch den Xenomorphen, den wir ja sowieso schon kennen, das macht das Ganze irgendwie super spannend und interessant. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen noch kommen.
Ich weiß nicht, ob es 8 oder 10 sind.
Müsste ich auch mal schauen. Hm. Aber ja, cool.
Ja, und
da können wir ja noch mal drüber sprechen, wenn wir.
Oder wir machen,
eine Folge.
Ja. Nicht entweder eine Folge oder wir machen Final Episode Watching.
Oder so. Ja. Das haben wir auch schon, das habe ich schon lange nicht mehr, das habe ich, glaube ich, seit Game of Thrones nicht mehr gemacht, dass ich mich zu einer Finalfolge verabredet habe.
Ja, du musst, ich weiß gar nicht, ob sie das als Miniserie geplant haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie es weiterführen werden, weil es ist auch relativ erfolgreich besprochen.
Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?